BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute mit mir, dem Kai-Uwe Stahl. Und ich habe einen wunderbaren Gast, den Marcel Oenning. Und der ist von Camelot Management Consultants and Accenture Company. Sehr, sehr langer Unternehmensname ist es jetzt inzwischen geworden. Aber es ist immer noch der gleiche, das Original, der Marcel da. Und ich freue mich, dass du aus der Schweiz live in einem Anführungsstrichen neuen Studio dazugeschalten bist. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie sieht's aktuell in der Schweiz aus?
Vielen Dank, Kai. Mir geht's gut. Das Wetter hier ist auch gut. Noch kein Schnee, aber ich denke, das wird schon bald kommen. Und dann geht's wieder auf die Skipiste. Bin schon richtig in Vorfreude wieder auf die nächste Saison.
Das kann ich nachvollziehen. Also selbst wir waren ja mal so im Frühjahr eine längere Zeit in Portugal und dann hat unsere Größte gesagt, Papa, ich freue mich jetzt auch wieder, wenn wir endlich mal wieder Skifahren gehen können. Ich so, das wird noch einen Moment dauern. Aber ja. Sehr, 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 sehr cool. Und du hast natürlich dann noch die größere Nähe, ist natürlich noch ein bisschen geiler.
Und auch wenn jetzt der Unternehmensname noch lang geworden ist mit der Übernahme, wir hatten erst schon Witze gemacht, ob der Name noch länger wird. Ich weiß nicht, ob du die ganze Historie mitbekommen hast. Die Camelot, vielleicht kann ich ja mal da anfangen, wo ich herkomme und wie wir uns dann ja auch jetzt so langsam in die Accenture hin entwickeln. Ja, also vielleicht ganz kurz zu mir. Komme ursprünglich eigentlich von der SAP, deswegen auch sehr SAP-minded. Bin dann von der SAP zu der Camelot gewechselt. Bei der Camelot gab es ganz am Anfang, und das hört sich jetzt an, als ob das schon 20 Jahre her ist, aber das sind eigentlich jetzt gerade mal 3 Jahre her, gab es noch 2 Unternehmen. Und die Camelot ist so ein Beratungshaus, eine Boutique-Beratung, die sich zusammensetzt aus so Strategie-Unternehmensberatern und dann noch, sag ich mal, IT-Berater. Und das war früher komplett getrennt. Das war einmal die Camelot IT Lab und dann die Camelot Management Consultants. Und ich, wie du es gesagt hast, komme eigentlich aus dem Maschinenraum, aus der IT Lab. Also eher bei den Techies war ich unterwegs, bei unsere Strategieberater, die saßen dann eher in der Management Consultants. Und dann hat sich das auch schon letztes Jahr geändert. Hieß es dann die Camelot IT Lab, auf Camelot Management Consultants oder Camelot Management Consultants Company. Und jetzt ist die Camelot IT Lab Part of Camelot Management Consultants und jetzt Part of Accenture. Also, oder wie sagt man immer so schön, nichts ist so konsistent wie die Veränderung oder immer wieder neue Umgebung.
Absolut. Und schön, dass du dich da direkt in dem Sinne auch so ein Stück weit mit dem Firmennamen dann vorgestellt hast. Weil es wäre tatsächlich nochmal eine Frage gewesen, okay, 2, 3 Sätze, stell dich einfach mal vor. Weil mir ist tatsächlich auch eine kleine Gemeinsamkeit aufgefallen, als ich bei uns beiden auf den LinkedIn-Lebenslauf geschaut habe. Ich weiß nicht, ob du tippen möchtest oder ob dir es auch aufgefallen ist.
Das ist, wüsste ich jetzt nicht direkt. Sag mal, ich bin gespannt.
Also es ist auch nicht so eine Riesengemeinsamkeit. Wir waren nur beide mal an einer dualen Hochschule. Fand ich. Duale Hochschule Baden-Württemberg steht bei uns beiden drin. Da finde ich eigentlich eine coole Ausbildung so und du hast das natürlich dann direkt auch bei der SAP gemacht, was ich wiederum natürlich auch für deinen Weg extrem spannend finde, weil, ich meine, du kommst von einem Produkthersteller, bist dann hin zu einer Beratung gegangen und das zeigt ja eigentlich auch schon in diesem Schritt, den du gemacht hast, dass es dir nicht nur rein, dass du nicht nur rein auf die Technologie schaust, dass du sagst, okay, Technologie ist das Allerwichtigste, sondern hey, es reicht nicht nur, das Tool zu verstehen, sondern wir müssen die Prozesse verstehen, wir müssen die Menschen dahinter einbeziehen und verstehen, damit du natürlich dann auch in diesem ganzheitlichen Ansatz irgendwo beraten kannst. Und vielleicht, ja, kannst du das einfach nochmal beschreiben, was dich da besonders an diesem Schritt irgendwo gereizt hat, dann auch aus dem netten Umfeld der SAP, dann in die Beratung zu gehen oder was, sag ich mal, dich besonders auszeichnet, dass du diese Erfahrung gesammelt hast für dich heute als, ja, Datenstrategieberater?
Ja, sehr gerne. Ich habe erst im Kopf überlegt, man hat es vielleicht gesehen, ob es irgendein gemeinsamer Kunde ist oder das anderes, was uns verbindet. Aber die DHBW, das ist natürlich auch ein sehr spannender Teil meiner Lebenslaufbahn, weil man natürlich die Möglichkeit hat, mit dem Unternehmen gemeinsam auch verschiedenste Bereiche kennenzulernen. Also vor allem bei so einem Großkonzern wie bei der SAP. Und bei der SAP bin ich dann durch alle möglichen Bereiche wirklich von, sag ich mal, Upper Basisentwicklung bis hin zum Frontend mit Fiori-Entwicklung, bis hin sogar zum Sales, war ich in allen Bereichen unterwegs und habe mich dann ganz am Ende entschieden, eigentlich das, was mich wirklich interessiert, ist der Maschinenraum. Ich möchte mal besser verstehen, wie die Systeme miteinander verbunden werden, wie man sie besser integriert, wie die Datenflüsse zwischen den Systemen funktionieren. Und dadurch bin ich am Ende in die Datenintegration gelandet. Und mit der Datenintegration war ich bei Kunden beim sogenannten Max Attention Support, Premium Engagement Support unterwegs, also bei den größten Kunden der SAP. Und in diesem Zug hatte ich dann natürlich die Möglichkeit zu verstehen, was bewegt die Kunden eigentlich. Und das war in den letzten Jahren vermehrt natürlich immer die Geschichte, wie kann ich meine SAP-Welt, also meine klassische Enterprise, System Landscape verbinden mit, sag ich mal, den ganzen modernen, damals noch so ganz modernen, shady, was passiert da eigentlich alles in der Cloud? Wie kann ich das mit den ganzen Cloud-Anwendungen verbinden? Und dadurch habe ich mit vielen Kunden gearbeitet, die dann zum ersten Mal im Grunde ihre Basisentwickler, ihre SAP-Basis befähigen mussten, auch sozusagen Cloud-Applikationen am Ende zu betreiben und am Ende auch mit der SAP-Lösung, der SAP-Systemlandschaft zu verbinden. Auch wenn ich dann viel immer in diesem SAP-Fokus und in dieser SAP-Blase war, habe ich dennoch natürlich auch viel mit Non-SAP-Tools gearbeitet oder kam mit denen in Berührung, einfach weil ich den Kunden natürlich dabei betreuen musste, wie man auch Non-SAP-Daten sozusagen mit der SAP-Welt irgendwie verbunden kriegt. Und das hat mich dann am Ende auch in der Entscheidung gestärkt, dann auch in die Beratung außerhalb der SAP zu wechseln, auch ein bisschen mehr Non-SAP kennenzulernen sozusagen.
War das so klar? Wie viel Liebe und Leidenschaft steckt noch in dir für die SAP oder wie viel Fokus hast du noch auf der SAP oder wie froh bist du, dass du diesen SAP-Fokus hast?
Also ich habe immer noch eine sehr starke Verbundenheit mit der SAP. Die SAP hat mit mir auch als Teil so einer Alumni-Gemeinschaft auch immer wieder einzelne Events, wo ich natürlich mit Ihnen eingeladen werde, wo wir uns nochmal treffen mit allen Ex-SAP-Lern, vor kurzem nochmal in Zürich. Natürlich bin ich auch weiterhin mit den SAP-Ex-Kollegen aus dem Produktmanagement, aus der Beratung, aus dem Sales immer noch regelmäßig im Austausch, weil wir natürlich immer noch bei den Projekten sehr häufig natürlich auch mit SAP-Werkzeugen arbeiten. Ob es jetzt natürlich perspektivisch die Data Sphere ist, ob es jetzt SAC ist oder ob es noch ganz klassisch das BW und HANA ist, was natürlich jetzt mittlerweile in den nächsten Jahren was langsam integriert werden muss. Weil modernisiert werden muss natürlich.
Ich finde es eine ganz, ganz wunderbare, definitiv ganz, ganz wunderbare Kombination. Fach, weil wie gesagt, ich glaube, man merkt es, auch wenn man in den Projekten ist, es ist immer sehr, sehr wertvoll, auch in Richtung der Produkthersteller einen extrem guten Draht zu haben und vor allem ja auch die Breite der Erfahrung, also die unterschiedliche Sichtweise, als du die Kunden aus SAP-Sicht betreut hast, jetzt sozusagen aus Beratungssicht betreust. Ich finde das einfach ein extrem starkes Paket. So ein bisschen diese fisante Frage, okay, muss das ein jeder Berater, kann man nur guter Berater werden, wenn man diese beiden Sichten oder müsste man jetzt auch noch zum Endanwender irgendwie gegangen sein und dann erst in die Beratung? Das ist natürlich dann fast philosophische Frage, aber ich fand es einfach, als ich mir das so angeschaut habe, ein extrem, extrem starkes Paket.
Ja, das bietet auch einfach einen extrem hohen Mehrwert, sowohl für einen selbst als auch natürlich am Ende für den Kunden, wenn man einfach die SAP-Prozesse gut versteht und wenn man auch weiß, wie man natürlich bei der SAP vor allem zum Beispiel beim Support die Anfragen besser stellen kann, dass die intern auch direkt in den richtigen Fachbereich landen. In dem Zuge finde ich, hat es für Berater einen riesen Vorteil, vor allem, weil man natürlich auch vor allem zum Zeitpunkt des Wechsels die ganzen Trends in der SAP auch aus der internen Perspektive noch kennt und mitnehmen kann. Das ist so wie so ein initialer Schub, der einem natürlich hilft, auch bei den Projekten erstmal extrem große Mehrwerte zu liefern. Deswegen finde ich das auf jeden Fall attraktiv für jeden, dass man mal auch sozusagen in der Software Company direkt arbeitet und mal dann wieder in die Beratung. Aber ich denke, es ist auch auf jeden Fall kein zwingender Bestandteil, weil auch ein klassischer Berater, der jetzt vielleicht nicht aus dem Softwareunternehmen SAP direkt kommt oder aus einem anderen Unternehmen, Salesforce, whatever, wird natürlich auch immer noch die Fähigkeiten haben, ein gutes Netzwerk aufzubauen und dann über das Netzwerk entsprechend sich auch die Informationen holen. Es ist nur deutlich schwieriger. Also ich habe gemerkt, am Anfang hatte ich da schon deutliche Vorteile durch dieses interne Netzwerk.
Also es sei mir etwas vorgezeichnet, können. Aber wie du sagtest, natürlich die richtigen Menschen bei der SAP dann kennenzulernen und geht natürlich auch auf anderen Wege, das Netzwerk in diese Richtung auszubauen. Aber wenn wir jetzt nochmal, und das ist natürlich Teil deiner Erfolgsstrategie, glaube ich, diese ganzheitliche Beratung, einmal natürlich, dass man die unterschiedlichen Perspektiven oder auch die Möglichkeiten hat, mit den Toolherstellern da in besonderen Weise einfach nochmal Informationen zu bekommen oder einfach die eine oder andere Abkürzung zu wissen, ist es sicherlich, wenn wir später dann auch noch über die Datenstrategie sprechen, zu wissen, den Weg dorthin, also beginnend, sage ich mal, bei dem Maschinenraum, den du auch schon ein Stück weit anskizziert hast, und da sind natürlich sehr, sehr viele Themen irgendwie dazwischen, über Data Engineering, Data Pipelining, Data Science, Data Architecture, bis man dann wirklich natürlich auch in die Datenstrategie kommt. Und wenn du da vielleicht nochmal so zurückblickst, so ein Stück weit auf deine Stationen, auf diese unterschiedlichen Perspektiven, was hat dir da am meisten geholfen, dass du jetzt Unternehmen in der Art und Weise, wie du sie berätst, in Bezug auf die Datenstrategie beraten kannst? Warum ist es so wichtig, sag ich mal, diese breite Erfahrung wirklich von dem Maschinenraum bis hin zu dem Managementblick gehabt zu haben?
Sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich denke, was einfach dabei hilft, ist, wenn man das Interesse hat, nicht nur rein Spezialist zu werden, sondern auch gerne ein bisschen über seine Comfortzone verstehen möchte, was passiert eigentlich außerhalb davon. In der Vergangenheit hat mir das eigentlich immer geholfen, dass ich beim Kunden direkt am Impuls war, bei den Entscheidungsträgern. Ich konnte im Grunde sehen, warum hat man sich bei einigen Stellen dann auch für die SAP entschieden, warum hat man sich vielleicht bei anderen Stellen auch mal für Alternativen entschieden und wie hat man sich entschieden, das Ganze zusammenzusetzen und auch in diesem Gesamtkontext dann einen Mehrwert zu liefern. Also welche Anwendungsfälle standen dahinter vom Business, welche Beweggründe haben den Kunden am Ende dazu gebracht, auch in der Technik vielleicht nochmal die nächste Evolutionsstufe anzustreben, also welchen Bedarf haben sie gesehen, welche Veränderungen passieren gerade in der Industrie, und das sind einfach Themen, die habe ich jetzt nicht einfach nur hingenommen und mich auf meinen, sag ich mal, meinen Maschinenraum fokussiert und gesagt, okay, das ist jetzt ein Auftrag, ich erfülle den und ich baue da jetzt Datenpipelines. Das war im Grunde da, wo ich mit angefangen habe. Ich habe Data Pipelines am Anfang gebaut. Ich habe im Grunde einfache Aufträge bekommen, sowas wie, ich will Daten aus einer HANA-Datenbank verbinden mit Wetterdaten, die ich von der Wetterdaten-API kriege. Und dann brauche ich vielleicht noch zusätzlich Daten, die ich aus IoT-Sensoren kriege von meinen Maschinen. Und vielleicht will ich das Ganze am Ende dann zusammen verbinden und am Ende daraus einen Mehrwert generieren. Sei es jetzt für klassische Predictive Maintenance Anwendung, sei es jetzt für Machine Learning oder ist es jetzt, sag mal, klassischer Report, der aber am Ende basieren soll auf Massendaten, was zum Beispiel früher mit der SAP, mit klassischen, sag ich mal, Business Warehousing gar nicht möglich gewesen. Ja, wo wir dann teilweise überlegt haben, wie kriegt man Millionen von Daten, von Sensordatenpunkten zusammen aggregiert in wenige KPIs, die täglich aktualisiert wird. Also diese Herausforderung, das hat mir schon viel Spaß gemacht, aber das, was mir dann auch in der Karriere Richtung Datenstrategie weitergeholfen hat, ist, dass ich auch immer hinterfragt habe, warum jetzt der Kunde am Ende das benötigt, was sind die Veränderungen in der Industrie, und jetzt also einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, wo es dann bei einigen Kunden darum ging, zum Beispiel dieses Smart Cities, Predictive Maintenance, wir haben einfach gesehen, dass viele Maschinen, ob es jetzt in Transport und Logistics, ob es jetzt, sag ich mal, LKWs sind, ob Züge sind, da kann man ja extrem viel anbringen. Am Ende für den Data Engineer ist es eine einfache Pipeline. Es ist ich erfülle den Auftrag, ich verbinde die Daten und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Das sieht irgendjemand im Dashboard und fällt darauf in eine Entscheidung. Aber dann, was mich viel mehr interessiert hat, ist, was war eigentlich der Impact auf das Business? Und wenn wir dann aus der Pharma, das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ich habe gerade im Kopf, während ich rede, gesucht. In der Pharma ist es
ja,
ein ganz
jeder hat ja so seine Lieblingskunden, seine Lieblingscases, von dem wäre sehr gut.
Genau, und ich glaube, das ist ein ganz einfaches Beispiel, was schnell zu greifen ist, wenn man sich überlegt, in der Pharma, das kennt man ja aus der Presse, da können einzelne Chargen von Medizin, also Spritzen, da kosten teilweise einzelne Spritzen hunderte, tausende Euro oder Millionen. Wenn man da einen einfachen Fehler im Datenmanagement hat, dass da am Ende die Ware zu falschen Konditionen geliefert wird und wurde nicht richtig gekühlt, weil zum Beispiel steht im System statt minus 5 Grad 5 Grad als Mindesttemperatur, dann hat das natürlich am Ende fatale Auswirkungen, wenn der Container ankommt und man muss da so eine ganze Charge verwerfen, dann hat das direkt einen Impact von mehreren Millionen. Das hat mich dann viel mehr interessiert, dann wollte ich besser verstehen, außer von einfachen Use Cases, was bewegt eigentlich ein Gesamtunternehmen, den Schritt zu wagen, die IT zu modernisieren und neue Geschäftsbereiche zu erschließen mit neuen Anwendungsfällen. Ja, das ist das, was mich interessiert hat. Und am Ende dann auch dadurch habe ich den Entschluss dann gefasst, dann auch ein bisschen diesen Schritt aus dem Maschinenraum zu wagen in die Datenstrategie.
Jo, hallo zusammen, da muss ich einmal schnell dazwischen und zwar mit Werbung. Und zwar für den 13.03.2025 in Köln in der Wohngemeinschaft das Power BI Event des Jahres, 100% Community. Was erwartet euch? Ein grandioses Speaker-Line-up. Dann genug Zeit zum Netzwerken. Und reicht das alles noch nicht? Ja, wir haben auch noch eine Comic- und Gaming-Area für euch vorbereitet. Wenn das nichts ist, checkt es aus auf der Seite. Wir machen abends natürlich auch noch eine kleine Party. Ich bin da, ich freue mich auf euch. 13.03. Köln in der Wohngemeinschaft, Power BI. Bis denn, ciao.
Jetzt nochmal deine aktuellen Cases in Anführungsstrichen anschauen oder die aktuellen Themen, die dich bewegen. Also ich glaube, es ist extrem wertvoll, weil ich glaube, ganz viele haben eben das Problem, dass sie vielleicht dann die Strategie nur daher quatschen, aber irgendwie nicht den Maschinenraum verstehen oder wissen, was da abläuft oder dann unrealistische Dinge fordern oder Zeiten falsch einschätzen oder insgesamt, sag ich mal, die Dynamik in Anführungsstrichen im Maschinenraum unterschätzen. Und das ist natürlich dann auch fatal, wenn ich an so eine Datenstrategie rangehe. Kannst du da vielleicht nochmal Einblicke geben? Also erstmal kommt einfach ein Unternehmen auf dich zu und sagt, ey, Marcel, ich hätte gerne Datenstrategie oder wie ist sozusagen der Weg dorthin? Was muss ein Unternehmen vielleicht denn schon alles gemacht haben, damit sie dann wirklich an den Punkt kommen, okay, jetzt brauchen wir eine Datenstrategie und wie geht's dann von dort aus weiter aus deiner Perspektive?
Ja, ich glaube, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Also Datenstrategie oder generell Strategieprojekte, die werden sehr oft natürlich top-down geführt und fangen dann in der Regel natürlich in PowerPoint an und hören dann oft auch in PowerPoint am Ende auf. Und das war eigentlich immer der Charme von der Camelot, dass das nicht ein reines IT, sag ich mal, eine reine IT-Beratung war und auch keine reine Strategie- und Managementberatung, sondern im Grunde ein gemischtes Unternehmen von Beratern aus verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Schwerpunkten und einem verschiedenen Fokus. Einerseits, denke ich, hat die Camelot mir da schon sehr geholfen, weil ich einfach dadurch im Unternehmen Zugriff hatte auf Kollegen, die mir sehr geholfen haben in der Strategie. Aber auch auf der anderen Seite habe ich ein weites Netzwerk an Consultants bei uns im Unternehmen, die mir mit den verschiedensten Technologien weiterhelfen, weil ich einfach natürlich sehr stark aus diesem SAP-Umfeld komme. Dementsprechend natürlich dann, wenn wir tief über Technologien sprechen wie Snowflake, Databricks, ob es jetzt am Ende AWS Services sind, Azure Services sind, ich kann natürlich am Ende nicht jeden Service im tiefsten Detail verstehen. Ich muss den Überblick haben, aber ich brauche am Ende immer noch den direkten Zugriff natürlich auf meine Kollegen, die Details kennen. Und das hat mir geholfen. Und jetzt zu deiner Frage. Das andere, was mir geholfen hat, ist, dadurch, dass ich da aus diesem Maschinenraum gekommen bin, habe ich mich auch aus diesem Bereich in die Strategieberatung entwickelt und einen neuen Ansatz gewählt. Wir haben jetzt bei einem Schweizer Kunden, ich komme ja aus der Schweiz, ist es einfach so, dass die Schweiz an vielen Punkten nicht nur in der Politik, sondern auch in der Unternehmensführung sehr basisdemokratisch ist. Das heißt, Entscheidungen werden nicht zwingend immer top-down getroffen, sondern die Basis, die ist auch stark involviert in den Entscheidungsprozess. Und hier ist es konkret so, dass wir die Datenstrategie nicht direkt erstmal aus der Unternehmensführung entwickeln, sondern die wird direkt aus der Basis, aus der IT entwickelt. Also wo möchte die IT sich hin entwickeln und welche Anwendungsfälle möchte auch das Business in Zukunft umsetzen? Also welcher Bedarf steht dem entgegen? Also ein IT-Projekt sollte ja am Ende nie ein Selbstzweck werden. Das hat zu einer ganz spannenden Entwicklung geführt, dass wir eine Datenstrategie von Grund auf, von der Basis entwickelt haben und ich jetzt am Ende diese Schnittstelle wieder zur Unternehmensführung herstelle. Das heißt, wir haben uns in der Basis die Gedanken gemacht, wenn wir jetzt von der IT kommen, wo liegen welche Systeme, wo liegen am Ende welche Daten, welches System hat welche Datenhoheit, also am Ende welches System ist führend natürlich für welche Datenattribute, das sind die Themen, die die IT natürlich treiben und dann anschließend natürlich die Koordination und die Integration dieser ganzen isolierten Datentöpfe. Also selbst wenn man es möchte, dass alles in einem System ist, man muss natürlich trotzdem alles am Ende integrieren, weil es einfach realistisch so ist, dass man ja auch mit Partnern arbeitet, mit Tochtergesellschaften, Suppliern am Ende, die haben ihre eigenen Systeme. Also man wird nie ein System haben, man muss immer in der IT natürlich sich auch die Gedanken machen, wie integriere ich verschiedene Systeme, die verschiedene Zwecke erfüllen, vielleicht auch von verschiedenen Unternehmen kommen, am Ende dann Use Case zu mit den richtigen Daten in der richtigen Qualität zu versorgen. Nachdem wir das entwickelt haben und uns Gedanken gemacht haben, wie kommen wir eigentlich von der Technologie und auch von, wie wollen wir uns technologisch in der Zukunft aufstellen, haben wir natürlich auch mit dem Business gesprochen und haben uns überlegt, wie wollen wir uns organisatorisch in der Zukunft aufstellen. Was sind Prozesse, die wir neu aufsetzen müssen, weil wir den Wandel haben von einer Unternehmung, die nicht sehr datengetrieben gearbeitet hat in der Vergangenheit, hinzu. Wir wollen eine Art Datenkultur auch am Ende schaffen, diese kulturelle Veränderung, die finde ich auch noch sehr spannend, dass man nicht nur, sag ich mal, datengetriebene Entscheidungen im Management mit Reports trifft, sondern dass man selbst den Monteur, der jetzt unterwegs ist und vor Ort arbeitet oder jemand, der in der Produktion schafft, dass jeder einzelne Mitarbeiter, also vom Top-Management bis hin zu den einzelnen Mitarbeitern versteht, dass Daten einen Mehrwert liefern und wie sie dazu beitragen können. Ganz einfaches Beispiel ist jetzt ein Verkäufer, der vielleicht ein Tablet hat.
Lass ich einmal kurz, du kannst gleich nochmal dein Beispiel dazu bringen.
Gerne. Ich
finde genau diese Dezentralität extrem, extrem wichtig, weil nämlich da wieder diesen Aspekt, den du gerade von dem Management runter bis, sag ich mal, in die Produktion oder wo auch immer. Aber letztendlich kann der Manager ganz oben, natürlich kann der eine gewisse Richtung vorgeben, aber sag ich mal, die Summe an kleinen Entscheidungen wenn er so dateninspiriert ist, oder datengetrieben oder wie auch immer man das, oder die Menschen, das ist ja nicht nur die Organisation, das sind am Ende des Tages die Menschen. Und das, finde ich, letztendlich macht den Unterschied aus. Und da denken viele so, ja, okay, wir müssen das irgendwie nur oben haben und dann wird das schon irgendwie alles laufen. Aber je mehr man, glaube ich, die Menschen in einer solchen Organisation inspiriert, mit Daten zu arbeiten, dann haben die viele kleine Entscheidungen. Und ich glaube, die machen am Ende des Tages einen viel, viel größeren Impact, als wenn ich nur in Anführungsstrichen von oben runter entscheide, datengetrieben oder dateninspiriert. Und das fand ich einen geilen Punkt, den du da gebracht hast. Aber gerne jetzt zum Beispiel.
Ja, und dieses Beispiel, was ich eigentlich nur bringen wollte, ist, selbst wenn du jetzt ein ganz einfaches Beispiel nimmst, ein Verkäufer, der direkt mit dem Endkunden im Kontakt ist, also wo wir auch viele Kundendaten am Ende managen müssen, wo man jetzt nicht täglich das Business mit demselben Kunden hat, der muss natürlich die Kundendaten am Ende im System pflegen. Und wenn der nicht versteht, wie wertvoll diese Kundendaten und auch die Datenqualität dahinter ist und, lieber diese Kundenakte nur rudimentär ausfüllt, dann kann man noch so schöne Prozesse und Datenstrategien top-down bauen, wenn am Ende die Daten, die aus der Basis kommen, eine schlechte Qualität haben, dann sind die Aufwände, die dahinter stehen, das Ganze aufzubereiten und zu bereinigen, natürlich viel teurer. Ich denke, ihr hattet bestimmt schon Gespräche mit einigen Datenqualität spezifisch. Ich meine, den Spruch kennt jeder von uns. Datenqualität ist ein Thema, das beginnt direkt einfach in der Basis. Und je später man dieses Problem erst in Angriff nimmt, desto teurer wird das natürlich mit einem massiven Faktor. Das ist einfach.
Und das zeigt natürlich halt auch wieder, sag ich mal, dieses reine Strategiegequatsche ist gut, ist wichtig, brauchst natürlich auch. Und du hast es ja auch skizziert, wie es aus der IT vorbereitet wird, an welchen Stellen das Management abgeholt wird und, sag ich mal, auch wie komplex das Ganze natürlich dann auch ist, bis hin zur Kultur, wie nehmen wir alle mit, wie kriegt jemand letztendlich auch Purpose, dass er sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht, bin jetzt am Kunden, verkaufe was hier am Point of Sale und muss dann aber auch gewisse Daten pflegen, damit so dieser ganze Prozess dann eben auch funktionieren kann, ist natürlich eine wahnsinnige Wegstrecke. Aber ich mag das, wie du das so praktisch irgendwie runterfällt, aber auch diesen Realismus und nicht irgendwie so dieses hochtrabende Gequatsche. Aber das ist wahrscheinlich einfach so diese Kombination aus Wissen, wie läuft es, sag ich mal, im Maschinenraum, was ist dafür alles nötig? Und natürlich muss man dann auch ein Management abholen. Und natürlich, und vielleicht hilft dann natürlich die Schweiz, das ist mal auch nochmal ein sehr, sehr wertvoll. Ich hatte auch so, okay, muss ich dich mal fragen, was ist eigentlich der Unterschied so in den Dateninitiativen, die du beobachtest, zwischen deutschen Projekten und Schweizer Projekten, aber aus der Schweiz kennt man es ja auch viel mit Volksentscheiden und sowas und das ist wahrscheinlich dieses Basisdemokratische, was dann auch in der IT oder in den Unternehmen gelebt wird. Mega, mega spannend. Jetzt vielleicht nochmal, wenn man sagt, okay, jetzt muss man ja am Ende diese Strategie auf die Straße bringen und nicht irgendwie nur darüber quatschen. Was glaubst du denn, sind so diese größten Erfolgsfaktoren oder wenn du in eine Organisation reingehst, wo weißt du dann, da muss ich auf jeden Fall reinschauen, da habe ich das höchste Potenzial, Unternehmen schnellstmöglich irgendwie in eine richtige Richtung zu lenken?
Also ich finde diesen kombinierten Ansatz extrem wichtig. Wir haben gemerkt, wenn wir das Projekt jetzt nur basisdemokratisch aufsetzen, dann können wir uns natürlich nur, können wir uns die besten Konzepte, die besten Strategien überlegen, was wollen wir in Zukunft erreichen. Aber wenn das Top-Management doch in eine andere Richtung geht, dann ist die Initiative zum Scheitern verurteilt. Umgekehrt kann ich mir aber genauso gut vorstellen, wie wir besprochen hatten, dass viele dieser Strategieprojekte auch daran scheitern, dass sie nur ans Top-Management ausgerichtet sind. Und es nicht schaffen, diese Strategie runterzudrücken bis auf die Basis, weil die Basis einfach nicht involviert war. Deswegen versuche ich gerade noch so die gute Balance zu finden, auf der einen Seite die Basis zu involvieren, mit denen gemeinsam natürlich diese Strategie zu entwickeln. Aber auf der anderen Seite muss man realistisch sein und am Ende sich die Gedanken machen, wie kann ich die Datenstrategie auch mit der Unternehmensstrategie verbinden, sodass auch das Top-Management am Ende da mitgeht und das Ganze unterstützt und in diesen Change, den man benötigt, also auch diesen kulturellen Change, dass wir den am Ende auch in Angriff nehmen können. Und das ist nämlich eine Rieseninitiative, da kann die Basis noch so motiviert sein, das muss das Management auch am Ende mittragen und mitverantworten. Und also ich finde, der wichtigste Erfolgsfaktor ist nicht nur Top-Down, aber auch nicht nur bottom-up. Diese Kombination, das ist das, was mich jetzt in den letzten Projekten sehr
gefällt. Ich glaube, es ist halt eben, wie gesagt, es gibt nicht schwarz oder weiß. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Und es zeigt ja auch diesen skizzierten Weg, den du gegangen bist. Also du hast ja letztendlich auch überall reingeschaut und jetzt ist genau einfach diese Welten miteinander zu verbinden, die Moderation zwischen beiden. Man kann jetzt nicht sagen, der eine Teil ist wichtiger als der andere, aber definitiv kann man eben sagen, der eine geht nicht ohne den anderen, so in Anführungsstrichen. Und beide Aspekte sind extrem entscheidend. Und je besser, sagst du natürlich, dann vielleicht eingebettet ist in einen ganzheitlichen Beratungsansatz, in letztendlich jemanden, der diese Fäden irgendwie zusammenbringen kann, desto höher ist einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass eine solche Initiative dann auch wirklich den Impact erreicht, den man sich als Unternehmen wünscht.
Wenn man mit der Basis spricht, auch diese Kombination zwischen Business und IT, darauf achten, dass man nicht nur mit dem Business, aber auch nicht nur mit der IT spricht. Ich meine, das Business hat sehr viele Wünsche und muss teilweise auch von der IT dann abgeholt werden, was realistisch ist, was man zeitnah wirklich erreichen kann, auf der technologischen Basis, die man natürlich gerade hat. Während umgekehrt die IT natürlich auch an einigen Stellen gerne mal motiviert ist, neue Tools, neue Technologien einzuführen, Fortschritte zu machen, weil das gerade einfach ein Trend ist, während das fürs Business manchmal einfach einen höheren Mehrwert bringen würde, wenn man gerade eher an den Basics arbeitet, Themen, ob es jetzt Modernisierungsmaßnahmen sind und vielleicht nicht gerade das nächste Gen AI-Projekt als nächstes. Und ich glaube, diese zwei Prioritäten, die muss man einfach miteinander auch kombinieren. Das wäre vielleicht der zweite Faktor, wenn ich noch einen zweiten Punkt nennen dürfte. Den ich auch ganz...
Das finde ich auch einen geilen Punkt. Also ja. Natürlich ist es bühnenfähiger, wenn man natürlich den nächsten Trend hinterherjagt und wenn man sich dann irgendwie hinstellen möchte und sagen, keine Ahnung, auf irgendwelche Konferenzen, ich habe halt schon wieder den neuesten Shit ausprobiert. So. Aber ist das halt wirklich immer, weil du sagtest, man muss es ja auch mit der Unternehmensstrategie irgendwie verbinden sozusagen. Halt, was ist da genau eben der Mehrwert oder worin gestaltet er sich und eben nicht nur, ich tue halt irgendwelchen tollen Sachen da jetzt hinterher, irgendwelche neue Tools, irgendwelche neuen Methodiken, sondern halt wirklich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen spießig auch an der einen oder anderen Stelle mal sein und zu sagen, okay, wir müssen eben auch mal die darunterliegenden Themen, weil wenn wir die Hausaufgaben nicht gemacht haben, dann können wir das alles vielleicht in ein paar Jahren eben nicht machen und wissen natürlich auch, dass viele Trends sich entweder auch wieder Luft auflösen oder eben dann auch noch man nicht ganz am Anfang dabei sein muss, weil die richtigen Mehrwerte dann halt auch einfach, wenn das eine gewisse Maturity einfach erreicht hat, dann vielleicht auch erst lostreten könnte. Und da, ja, vielleicht muss man da ab und zu auch mal ein bisschen spießiger, reduzierter, entspannter sein, damit man dann zu einem richtigen Zeitpunkt auch auf die Sachen setzt.
Absolut. Das soll natürlich nicht heißen, dass wir hier die IT oder auch das Business an Stellen ausbremsen müssen oder wollen, sondern einfach, man muss natürlich nur den Fokus entsprechend richtig setzen. Man kann natürlich, man muss innovativ bleiben, man kann natürlich innovative Projekte starten, aber vielleicht, wenn man merkt, dass gerade die Basis, also die Datengrundlage, dass da noch viel zu tun ist, dass man da eher den Schwerpunkt drauf setzt, weil das hilft natürlich dann auch, wenn man mit diesen innovativen POCs vielleicht oder MVPs am Ende durch ist, dass man auch für skalierte Projekte bereit ist, dass man vielleicht, wenn man dann die ersten Erfahrungen auch mit AI gemacht hat und das in großem Stil im Unternehmen nutzen will, dass die Datenbasis entsprechend bereit ist und man auch den Modellen entsprechend vertrauen kann. Und Explainable AI und AI Governance natürlich, da ist eine gute Datengrundlage natürlich auch die entscheidende Voraussetzung. Und das wird dann immer gerne schnell mal vergessen, weil man natürlich im Rahmen vom MVP sich drum kümmern kann, das aufzubereiten und entsprechend vielleicht gute vorstellbare Ergebnisse zu liefern. Aber wenn man dann über skalierbare Use Cases über die Gesamtorganisation nachdenkt, dann wäre es doch besser, wenn man vorher sich auch schon mal das Thema Datenmanagement, Datenqualität angeschaut hat. Und das ist genau wie du sagst, das fühlt sich immer an, als wäre man der Spießer, aber am Ende ist es doch, glaube ich, für die Gesamtunternehmung auch am Ende für die IT ein riesen Mehrwert. Die merken am Ende natürlich auch, dass sie dann in ihren Projekten viel weniger auf Hindernisse stoßen, wenn sie das am Ende skalieren müssen.
Und das ist natürlich letztendlich, wofür du auch als Berater stehst, wofür wir auch als Berater stehen, eben dieser Sparringspartner zu sein und aber auch mal unangenehme Dinge auszusprechen oder in Anführungsstrichen auch mal da Realismus reinzubringen. Natürlich, wie gesagt, man kriegt dich auch für die geilsten, innovativsten Projekte, wo du natürlich, wo sagst, alles klar, mache ich, kann ich. Teamwork, du hast ja auch gesagt, kann ich vielleicht nicht alles selber, aber hab natürlich auch ein großes Team Kollegen, Kolleginnen, die mir da zur Hand gehen können, wenn es da in bestimmte Bereiche einfach reingeht. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Aber eben auch kritisch die Sachen hinterfragen zu können und zu sagen, okay, also ich würde erstmal an dieser oder jener Stelle erstmal anfangen. Und das, finde ich, gehört natürlich ja auch zu einem Trusted Advisor dazu, dass man eben nicht nur nachblabbert oder nur nicht irgendwie den Trends hinterher rennt, dass man eben beides machen kann, aber eben auch kritisch bei dem Ganzen ist und da eine ehrliche Empfehlung basierend auf seiner Erfahrung hat.
Absolut, das kann ich so unterschreiben. Ich meine, am Ende, man hört es ja auch an meiner Stimme raus und wie ich rede. Ich habe immer noch eine norddeutsche Seele, bin immer sehr direkt. Das wäre auch dann meine Art, wie ich dann gerne mal in die Projekte gehe. Muss man manchmal aufpassen, wie direkt man dann doch ist, aber ich finde das immer sympathischer, wenn man offen und ehrlich entspricht, wenn man da Bedenken hat, dass es nicht die richtige Richtung ist, als wenn man das irgendwie runterschluckt und am Ende einen Weg geht, mit dem man eigentlich nicht so zufrieden ist. Deswegen, das kann ich komplett unterstreichen, da bin ich bei dir, Kai.
Ich habe nochmal einmal, wir quatschen schon wieder eine ganze Weile, wahrscheinlich wollen wir auch schon wieder demnächst zum Ende kommen, aber trotzdem nochmal so ein bisschen Datenstrategie. Jetzt haben wir gesagt, okay, wann ist eigentlich so eine Datenstrategie irgendwie erfolgreich? Wann hat sie sozusagen die Initiative irgendwie mit Leben gefüllt? Messbarkeit? Hast du da nochmal so ein paar Gedanken dazu, wie du sagst, okay, wenn ich jetzt aus so einem Projekt rausgehe, die Datenstrategie mitgestaltet habe, die ersten Dinge vielleicht mitbegleitet hat, wann ist das für dich letztendlich messbar erfolgreich? Oder was gibst du deinen Kundinnen und Kunden so mit an die Hand, was letztendlich auch perspektivisch zu tracken?
Ja, also wenn ich das so zusammenfassen müsste, so wichtig ist, dass die Datenstrategie, wenn man sie anschaut, dass sie allumfassend ist, also IT- und Business-Aspekte, das heißt von der Technologie bis hin zum Datenmanagement, also die Basis, über hin zu Governance, Organisation, Datenkultur, bis hin zu Themen wie natürlich auch Sicherheits-, Compliance-Themen und am Ende analytische Use Cases, also am Ende auch Leuchttürme, die man mitnehmen kann, um dieses Projekt umzusetzen, dass man etwas Messbares, also etwas Greifbares hat, dass man sieht, wie die Datenstrategie auch umgesetzt wird. Weil ich meine, viele dieser Themen, die Teile einer Datenstrategie sind, die sind erstmal nicht direkt greifbar. Sowas wie, wenn man jetzt natürlich über Governance spricht, über neue Organisationsstrukturen, dann, da sieht man ja erst, dass es funktioniert, was man sich überlegt hat, wenn man es auch umgesetzt hat mit einem greifbaren Leuchtturmprojekt, wo man am Ende auch die entsprechende Success Story teilen kann, wie die IT und das Business da zusammengearbeitet haben. Also das ist wichtig, dass diese Strategie entsprechend alles abdeckt und jetzt nicht nur aus dem Fokus IT oder Business entwickelt wurde. Das zweite ist für mich, dass man Mandat im Top-Level-Management hat, also dass man auch das Top-Management mitnimmt und einen guten, starken Sponsor im Projekt hat. Idealerweise, wenn man darüber nachdenkt, wie will man das Unternehmen weiterentwickeln, wer muss eigentlich so eine Transformation treiben, dann wäre das natürlich ideal, wenn das der CEO übernimmt. Alternativ denke ich, ist auch ganz gut, über den CFO zu gehen. Das ist einfach wichtig, dass man da einen starken Sponsor hat, dass es jetzt nicht irgendwie vergraben ein Projekt ist, was, sag ich mal, im mittleren Management vielleicht irgendwo getrieben wird. Das muss am Ende einfach diesen Top-Level-Management-Support haben. Und dann drittens, ich glaube, eine Datenstrategie ist nie final. Das Unternehmen steht immer vor neuen Herausforderungen, muss auch die Unternehmensstrategie anpassen. Deswegen ist wichtig, dass man nie sagt, ich habe jetzt eine Datenstrategie, ich setze sie um, die steht seit 10 Jahren, das habe ich vor kurzem noch gehört, ja, dass man dann eine Datenstrategie verabschiedet hat, man hat sie vor 10 Jahren entwickelt, man ist jetzt eigentlich durch mit der Umsetzung. So sehe ich das nicht. Also klar, man erreicht Fortschritte, man hat Meilensteine, man entwickelt das Unternehmen immer weiter in dieser Hinsicht, aber eine Datenstrategie ist immer ein lebendes Dokument und das muss man auch dementsprechend pflegen und kontinuierlich weiterhin auf den Prüfstand stellen. Passt das noch zur Unternehmensstrategie? Muss ich es anpassen? Haben sich vielleicht auch neue technologische Rahmenbedingungen ergeben? Muss ich mich vielleicht nochmal neu umorientieren? All diese Fragestellungen. Also das ist einfach wichtig, dass dieses Dokument nicht einmal entwickelt wird, umgesetzt wird über Jahre und dann in Vergessenheit.
Okay. Perfekt. Und das, wie gesagt, es endet niemals in Anführungsstrichen. Das ist immer die Weiterentwicklung. Das ist natürlich auch ein Stichwort für unseren Podcast. Und hoffe natürlich, dass wir das da auch weiter schaffen. Vielleicht schaffen wir es dann auch wieder, irgendwann wieder uns hier auszutauschen. Ich habe es sehr gewertschätzt, die Zeit, die du mir gegeben hast, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast, für die Einblicke. Zum einen natürlich in deine spannende persönliche Geschichte, aber natürlich, wie du es auch verknüpft hast, mit vielen Empfehlungen, die du natürlich deinen Kunden sonst gibst, aber auch jetzt hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ja, jetzt hast du das letzte Wort, wie das in unserem Podcast immer so der Fall ist. Ich verabschiede mich und ja, jetzt hoffe ich mal auf, ja, bald wahrscheinlich sehr berühmte letzte Worte, die du in unserem Podcast dann irgendwann mal gesagt hast. Vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, the stage is yours für die letzten Worte hier in diesem Podcast.
Vielen Dank. Also schaltet auf jeden Fall gerne wieder ein und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt, ob ich mal wieder zu Gast kommen darf. Ich würde mich sehr freuen und behaltet immer im Hinterkopf, Datenstrategie, das ist kein Hexenwerk, das ist nichts, was man alleine entwickelt. Das ist etwas, was gemeinsam aus IT und Business getrieben werden muss. Deswegen setzt euch zusammen, überlegt euch, wie ihr euch aufstellen wollt in dieser modernisierenden Welt und nehmt auf jeden Fall das Top-Management mit. Die drei Schlüsselpunkte, die ich euch mitgeben möchte.
Ciao, ciao.
Mach's gut, ja. Ciao.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.
Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung.
Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.